Guten Morgen miteinander. Es ist schon die fünfte Predigt in der Predigtserie «Was dich kaputt macht». Heute zum Thema Undankbarkeit. Was dich kaputt macht, Undankbarkeit. Und wer in einer Beziehung steht, wo sehr viel Undankbarkeit rum ist, der weiß, dass das einen kaputt machen kann. Das ist nicht etwas, das aufbaut, das ist nicht etwas, das einen durchheben lässt, das ist nicht etwas, das einen erfreut, sondern Undankbarkeit, das macht kaputt. Aber ich will die heute weniger so den zwischenmenschlichen Aspekt beleuchten, als den Aspekt, wie ist das eigentlich in Beziehung mit Gott und uns. Und ich möchte euch einladen, mit auf den Weg zu kommen. Erstmal so ein paar Quellen von der Undankbarkeit, sage ich dem. Also so ein paar Ursachen herauszufinden. Und dann möchte ich euch einladen auf Schritt zu einem dankbaren Leben. Ich möchte euch einladen zu einem Text, wo eigentlich nichts von Dank drin steht, auch nichts von Undank oder Undankbarkeit. Es ist ein Text, wo ich finde, aber recht gut rauskommt, was so für Faktoren bestimmend sind in so Beziehungen. Es ist ein Text, wo im 1. Könige 17 steht, für die, die eine Bibel haben. Die könnt jetzt dort auch aufschlagen, 1. Könige 17. Und dort werdet ihr eine Geschichte finden, die mit dem Elia zu tun hat. Elia war ein Prophet in Israel. Der hat mit dem Ahab recht viel Kämpfe gehabt. Der Ahab war zu dieser Zeit der König in Israel. Und der Elia und der Ahab, die haben so weit also Auseinandersetzungen gehabt, dass Gott irgendwann gesagt hat zum Elia: Du musst dem Ahab sagen, es wird jetzt dann das nächste Zeitli mal nicht regnen. Was das bedeutet, wenn es nicht regnet, das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, vor allem für die Landwirtschaft oder für ein Land, das vor allem aus Landwirtschaft gelebt hat. Und so ist es gekommen, wie es hätte müssen kommen. Es hat eine große Hungersnot gegeben. Und der Elia ist in dieser Hungersnot von Gott an einen Bach berufen worden. Also Gott hat ihm gesagt, geh an den Bach Krit. Und dort ist er auf wundersame Art und Weise ist er versorgt worden von Raben, die ihm da zu essen gebracht haben. Das allein ist schon eine sehr interessante, es ist so eine typische Versorgungsgeschichte von Gott. So eine, wie auch Stefanie erlebt hat oder wo auch der Simon auf eine Art erlebt hat. Gott sorgt für uns, auch sorgt für uns, dass wir einen Auftrag wieder überkommen. Oder der Hermann hat das ja auch so ähnlich erlebt, oder? Gott hat gesorgt dafür, dass er wieder merkt, mol, da bin ich gebraucht, da bin ich eingesetzt in seinem Reich. Und nach der wunderbaren Versorgungsgeschichte am Bach, da steigen wir in den Text ein. Es ist 1. Könige 17 und ich lese ab Vers 9. Mach dich auf und geh nach Zarpat, das sagt Gott zum Elia dort, nachdem er es zeitlang an dem Bach gelebt hat. Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts und nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Nach der ersten Geschichte von der Versorgung Elia am Bach Krit mit den Raben, wo das Essen bringt, eine zweite Geschichte von der Versorgung, eine Geschichte, wo eigentlich mehr zeigt, was Gott alles kann. Eigentlich ist kein Mehl mehr rum, eigentlich ist nichts mehr da. Und die Witwe, die macht sich auf und geht ein Brot backen und bringt das Elia und das Volk daraus ist. Das Mehl geht nicht aus, der Ölkrug wird nicht leer, das heisst, es ist Versorgung rum. Ich habe euch schon vorher gesagt, es steht kein einziges Wort vom Dank in dem Text. Also der Elia kommt kein Dank über, Gott kommt auch kein Dank über. Aber es ist ein, also für mich ein riesiges Wunder. Und da sind wir beim ersten Punkt, wo ich heute einfach mal in Ruhm stelle und wo ich euch mitgeben will. Undankbarkeit ist ein Folge von Selbstverständlichkeiten. Ich tue das ein bisschen erklären. Es sind ein bisschen viele Nomen in dem Ding drin, gell? Für viele Leute ist ganz vieles selbstverständlich. Dass wir essen können, dass wir trinken können, sogar ab dem Hahn. Dass wir in einem Haus schlafen können. Dass wir eine Arbeit haben. Dass wir heute Morgen hier zusammenkommen können. Im Frieden, ohne Störung. Also zumindest bis jetzt. Oder die einzige Störung, die es gibt, sind die kleinen Kinder. Und die Störungen finde ich immer super. Die zeigen, es ist lebendig und es ist wachstümlich und es ist gut. Aber vieles von dem, was so selbstverständlich ist, nehmen wir nach einem Zeitli auch als ganz selbstverständlich hin. Und das ist eine erste Quelle von der Undankbarkeit, dass man überhaupt nicht mehr checkt, dass das, was wir alles haben, eben nicht selbstverständlich ist. Die Witwe beim Elia, die hat ganz genau gewusst, das, was ich überkomme, das ist nichts Selbstverständliches. Mehl, Öl, das heisst, das Grundnahrungsmittel Brot ist schon mal wie gegeben. Und die traurige Geschichte, die hoffnungslose Geschichte, wo es am Anfang gegeben hat, wo der Elia die Frau am Tor trifft und merkt, die hat ja nur noch die letzte Mahlzeit vor sich. Die verwandelt sich in eine wunderbare Segensgeschichte. Ich habe euch vorher schon gesagt, wir wissen nicht, ob sie dankbar gewesen ist. Wir wissen auch nicht, ob sie irgendwann mal Danke gesagt hat. Aber es ist auf jeden Fall alltäglich geworden bei dieser Frau. Und das sind immer schwierige Situationen, weil alltägliches im Alltäglichen dankbar bleiben, ist eine gewisse Herausforderung. Ich erkläre nachher auch noch, warum. Erster Punkt, Undankbarkeit ist Folge von Selbstverständlichkeiten. Und da könnt ihr jeder für euch selber einsetzen, was ihr alles so als selbstverständlich annehmt oder was ihr so als selbstverständlich voraussetzt in eurem Leben. Die Geschichte geht weiter. Und es ist cool, wie die Geschichte weitergeht. 1. Könige 17, Abvers 17. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Also der Sohn von der Witwe ist krank geworden, oder? Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Oden mehr in ihm blieb. Das heißt, er ist gestorben. Das ist ein anderes Wort dafür, er ist gestorben. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist mir gekommen, dass meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und rief den Herrn an und sprach zum Herrn, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Die zweite Beobachtung ab dem Text, Undankbarkeit ist Folge von fehlendem Nachdenken. Karin hat das schon angesprochen. Denken und danken, das hängt sogar wortgeschichtlich hängt das zusammen. Also die Worte sind sehr verwandt und die sind sehr verwandt, weil es eben etwas miteinander zu tun hat. Und das, was es miteinander zu tun hat, ist, wenn man nur oberflächlich nachdenkt über sein Leben, dann kann man eben genau den Spinnhudler im Kids-Treff-Room finden. Oder ausgerechnet nur auf das fokussieren, wo gerade schlecht ist, wo nicht gut ist, wo man daran leidet. Und all das andere kann man aufs Mal vergessen. Fehlendes Nachdenken oder nicht tief genug nachdenken. Und eigentlich ist das ja auch etwas völlig Selbstverständliches. Ich meine, die Witwe, oder? Die hat einen schweren Verlust gehabt, als der Sohn gestorben ist. Die hat gar nicht anders können, als eigentlich nur noch fokussieren auf den schweren Verlust. Das ist ja als Witwe sozusagen das Einzige, was ihr von der Kernfamilie noch geblieben ist. Und das ist logisch, dass sie dort nicht hätte können dankbar sein über das ganze Wunder, das sie vorher erlebt hat. Und das ist logisch, dass sie aufs Mal all das vergessen hat, was Gott ihr bis zu dem Zeitpunkt schon gut da hat. Es ist so normal, aber es ist eine Folge vom fehlenden Nachdenken. Und das Dritte, was ich gemerkt habe, Undankbarkeit ist eine Folge von unseren Ansprüchen. Das ist jetzt weniger aus dem Text raus, oder vielleicht hat es auch mit dem Text zu tun, aber das habe ich einfach gemerkt. Es gibt in meinem Leben unhufe so Erwartungen oder Ansprüche oder so Sachen, wo ich sage, ja, das brauche ich unbedingt. Also ohne das kann ich mir nicht vorstellen zu leben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo bei der Witwe war. Die hätte sich nicht können vorstellen, auch noch ihren Sohn zu verlieren. Das ist so ein Anspruch in ihrem Leben. Ansprüche kommen ja ganz unterschiedlich daher, oder? Man könnte das Beispiel von Beat und von der Karin umdrüllen. Wenn ich die Kommode aufmache und es ist keine frische Wäsche drin, und ich fahre dann meine Frau an, also es ist noch nie passiert. Also wir können ganz entspannt über das reden, oder? Es ist nur so ein fiktives Beispiel. Aber ich fahre dann meine Frau an, oder? Dann merkst du, du hast einen Anspruch gehabt. Und der Anspruch hat schlicht und einfach gelautet, Miriam schaut für frische Wäsche direkt ab Kommode. Das ist der Anspruch, oder? Und es ist verrückt, wie viel Ansprüche mir ans Leben stellen. Gönnt euch mal prüfen, was für Ansprüche mir alles ans Leben stellen. Zum Beispiel, wenn die SBB nicht fährt. Da gehört es dann aber, oder? Über Twitter und alles Mögliche. Und nicht nur von der Frau Rickli. Okay. Aber das sind die Ansprüche, die wir haben. Wenn das Internet nicht tut und sieht das nur für eine Stunde, wehe! Ich wollte in dieser Stunde etwas Wichtiges machen, was mit dem Internet zu tun hat. Ui, das gehört dann aber Sunrise. Dass das Internet 365 Tage vorher gegangen ist, das interessiert in dem Moment nicht, weil jetzt brauche ich es, jetzt habe ich den Anspruch. Und es ist spannend, das ist im Griechischen, ist das Anspruchsdenken, das findet man in der Bibel inne. Überall dort, wo steht, ich dachte oder ich meinte, da steht das Wort im Griechischen, das heißt nomizo. Nomizo, ist ein griechisches Wort, wo immer dort steht, wo in der deutschen Übersetzung denn ich dachte oder ich meinte steht. Ja, ich dachte, Gott sorgt in der und der Art für mich. Oder ich dachte, das ist auch noch Gottes Sache, dass er das und das macht. Ich dachte oder ich meinte. So. Und das Wort nomizo, das hängt zusammen mit dem Wort nomos. Nomos ist das Gesetz. Das heisst, wir sind auf einer Spur vom Gesetz. Das heisst, wenn wir Anspruchsdenken haben, dann sind wir im Grunde gesetzlich. Und wir drucken Gott in ein Gesetz rein. Wir sagen, wenn du mir das und das nicht erfüllst, dann bin ich im Fall hässig. Oder dann will ich nichts mehr zu tun haben mit dir. So wie die Witwe reagiert hat. Da hat man das von dem Anspruch hat man etwas gemerkt, oder? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. So in dieser Art geht sie der Elia an, wie ihren Sohn gestorben ist. Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Da merkt man den ganzen Schmerz, aber auch den Anspruch, das hätte nicht dürfen passieren. Undankbarkeit ist Folge von diesen Ansprüchen, die wir haben und von dieser Gesetzlichkeit im Denken. Und da merken wir, Gott tickt ganz anders. Gott tickt nicht auf dieser Schiene, ich gebe euch etwas und dann dafür sind ihr artig oder dafür sind ihr anständig. Das ist nicht die Schiene, wo Gott tickt. Die Schiene, wo Gott tickt, ist, ich sehne mich nach einer Beziehung zu euch. Und das ist etwas, was ich gelernt habe. Undankbarkeit zerstört Beziehung. Und das merken wir zum Beispiel in dem Text vom Hebräer. Da steht auch nichts von Undankbarkeit, aber da steht etwas anderes. Und darauf, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Und das ist genau die Schiene von Gott, das ist die Schiene von der Gnade. Das ist nicht die Schiene vom Gesetz. Die Schiene von der Gnade gibt weit mehr, als wir verdienen. Weit mehr. Aber die Schiene von der Gnade bedeutet, dass wir weit mehr danken, als Ansprüche stellen. Dass wir weit mehr den Fokus auftun für das, was Gott gibt, als für das, wo er uns vielleicht im Moment vorenthaltet. Und deswegen ruft uns das Wort Gottes zu. Schaut, dass niemand die Gnade versäumt. Und wie versäumt man die Gnade? Gnade versäumt man, indem man sich eben auf das konzentriert, wo man denkt, wir haben einen Anspruch drauf und an dem festhaltet und sich nur noch auf das fokussiert, so wie die Witwe, oder? Dass sie die ganze Zeit versorgt worden ist, zählt in dem Moment nicht mehr, wo ihren Sohn stirbt. Wir sehen schon da innen, Undankbarkeit hat viele Folgen, aber eine von diesen Folgen, die ich immer wieder beobachte oder wo man auch da im Text merkt, ist eine gestörte Beziehung. Das ist da in dem Hebräer-Text, oder? Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte. Das ist genau das, was hinterher passiert, wenn Undankbarkeit um ist. Wenn Undankbarkeit um ist, zum Beispiel von Älteren zu der Kind oder von Kind zu der Älteren, Unfrieden. Wenn Undankbarkeit um ist, vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer oder vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber, Unfrieden. Wenn Undankbarkeit da ist, vom Schüler zum Lehrer oder vom Lehrer zum Schüler und so weiter. Ihr könnt das auf jede einzelne Beziehung übertragen, vom Ehemann zur Ehefrau, dadem. Wenn Undankbarkeit um ist, dann ist die Beziehung zuerst gestört und meistens oder häufig hinterher auch zerstört. Erst gestört und dann zerstört. Und deswegen würde ich behaupten, es würde Sinn machen, sich auf den Pfad von der Dankbarkeit zu bewegen. Sich Gedanken zu machen, wie können wir dankbar sein, dankbar bleiben, in allem innen. Und das ist nicht meine Erfindung. Das ist etwas, wo das Wort Gottes sagt. 1. Thessalonicher 5. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott in jeder Lage. Du nicht geschwind ausführen oder du nicht geschwind sagen, was es nicht bedeutet. Ich habe in der Vorbereitung von einem Pastor gehört, wo ein Kind verloren hat, seine Frau und er, sie haben ein Kind verloren, 3 Wochen nachdem das geboren worden ist. Haben sie das Kind verloren. Und das ist sehr schmerzhaft natürlich gewesen für den Pastor. Und in dieser Zeit ist ein Gemeindeglied auf den Pastor zugekommen und hat gesagt, habt ihr auch schon für das gedankt? Habt ihr für das schon gedankt? Und der Pastor, der hat wirklich gerungen mit sich, der hat sich überlegt, ist das wirklich, ist das nötig, ist das wichtig, für das jetzt auch noch zu danken, Gott zu danken. Und er ist zum Schluss gekommen, nein, es ist nicht nötig. Es ist nicht nötig, für so etwas Gott zu danken, aber es ist nötig, in dieser Situation dankbar zu bleiben. Deswegen, ich will euch aufmerksam machen, das ist eine Kleinigkeit, aber dunkt mich in dem Moment entscheidend. Dankt Gott in jeder Lage, nicht für jede Lage. In jeder Lage, nicht für. Entscheidende, finde ich einen entscheidenden Unterschied. Und dann hätte er können, der Pastor, der hätte können aufs Mal danken. Er hätte können danken dafür, dass Jesus Christus sie als Familie bis dahin gut geführt hat. Dass Jesus Christus sie alle erlöst hat und Schuld treit hat und mit ihnen in Zukunft geht. Dass Jesus Christus ihnen den Heiligen Geist gibt, wo der Tröster heisst. Der Tröster gerade in solchen Situationen, wo der Pastor drin war. Er könne danken, dass da eine Gemeinde ist, wo ihn mitnimmt in dem Weg von der schweren Trauer. Er hätte können danken für alles Mögliche, nur nicht dafür, dass sein Sohn gestorben ist. Dankt Gott in jeder Lage. Ich werde euch 3 Punkte mitgeben, wie das ganz konkret passieren kann. Erste heißt Anpassung des Gehirns umgehen. Ich tue das Ausdeutschen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Besuch von einem Pastor aus Uster. Und dann hat er gesagt, er sei da unten aus dem Zug gestiegen. Und dann hat er ein bisschen länger gebraucht, um da rumzulaufen, weil er jedes Mal musste da in den Himmel schauen. Ich weiß auch nicht warum. Aber wenn man aus Uster kommt und auf Rümlang, in Rümlang aus dem Zug steigt, er sagt, ich kann gar nicht anders können, ich habe immer wieder müssen schauen. Also wenn ich in Rümlang rumlaufe, selten, dass ich da schaue. Weil das ist schon so normal. Das ist so normal, wenn ich da aus dem Haus rauslaufe oder sogar wenn ich im Büro hocke, dass ich denke, ah ja, der Nächste. Der nächste Flüger, ah ja, ist wieder ein großer, oh, ist ein besonders lauter, aber eigentlich im Grund, die meiste Zeit vom Tag verschwende ich kein einziger Gedanke daran, wie viele Flüger da über meinem Haus drüber fliegen. Das ist Anpassungsleistung von meinem Gehirn. Also da merkt man, es funktioniert noch. Das hat ein Wort, also Psychologen haben den Effekt erforscht, das hat das Wort, wo der Effekt wird benannt. Neuroplastizität. Neuroplastizität. Das heisst, das Gehirn gewöhnt sich an Sachen. Sogar an die Flüger. Und im Bereich von der Dankbarkeit ist das ein Nachteil. Ganz ehrlich. Das ist ein Nachteil im Bereich von der Dankbarkeit, weil dann werdet euch Sachen selbstverständlich, wie wir uns daran gewöhnt haben. Aber nicht, weil sie nicht mehr gut sind, sondern einfach schlicht und einfach, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und wenn Jesus Christus uns segnet und das regelmäßig macht, über Jahre hinweg, dann denkt unser Gehirn irgendwann, ah, das ist ja normal. Das ist ja nichts Besonderes. Und man vergisst es. Man checkt es gar nicht mehr. Und man ist nicht mehr gleich aufmerksam für die kleinen und grossen Wunder vom Leben. Die kleinen und grossen Wunder, die es in eurem Leben alle gibt. Aber man ist nicht gleich aufmerksam, wie man denkt, ist ja normal, oder? Ist ja nichts Besonderes. Und das braucht Zeit, dass wir den Effekt von der Anpassung umgehen. Und die beste Möglichkeit, den Effekt zu umgehen, ist, dass man sich zum Beispiel immer wieder einen Tag oder eine Zeit rausnimmt, wo man sagt, jetzt tue ich mal alles aufzählen, wo ich merke, Gott segnet mich regelmäßig. Also nicht die Wunder von den letzten 3 Wochen, sondern die Wunder von jedem einzelnen Tag von den letzten 3 Wochen. Die Wunder, dass wir nämlich die jeden einzelnen Tag ganz vieles überkommen haben, wo wir eigentlich nicht verdient haben. Erste Möglichkeit, erster Schritt zur Dankbarkeit, die Anpassung vom Hirn umgehen, indem wir wieder ganz genau reflektieren über unser Leben, nachdenken und indem wir wieder einmal mehr uns Zeit nehmen für das, was Gott uns schenkt. Das Zweite, weglassen oder wegdenken. Wir sind jetzt in der Zeit vor Ostern, das ist normalerweise oder für gewisse Christen ganz klar, das ist Fastenzeit. Und da lässt man gewisse Sachen weg. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, wenn man dann nachher die Sachen wieder überkommt oder wieder genießt, also zum Beispiel Kaffee oder Schoki oder Autofahren oder egal was oder Fernsehen schauen, dann hinterher man hat einen ganz anderen Zugang aufs Mal zu dem. Man ist ganz anders, ist man mit dem aufs Mal wieder unterwegs. Man ist viel dankbarer aufs Mal, weil die Sachen vorher eben gefehlt haben. Und das geht sogar mit Personen. Für Ältere, die besonders herausgefordert sind, stellt euch mal vor, das Kind, wo euch besonders nervt jetzt im Moment, oder? Das Kind wäre nicht mehr da. Weglassen, wegdenken. Das ist eine super Übung. Eine Witwe, die ihren Mann bei einem Unfall tatsächlich verloren hat, die hat nicht so eine Übung gemacht, oder? Die hat das nicht nötig gehabt. Die hat ihren Mann bei einem tragischen Unfall verloren und die hat hinterher mit anderen Witwen zusammengesessen und die haben austauscht. Und ein Pastor hat das gehört und hat das aufgeschrieben. Und die Witwe hat gesagt, ich sage es zweimal, ist wirklich unglaublich, nichts würde mich glücklicher machen, als festzustellen, dass mein Mann das WC wieder nicht getroffen hat. Ja? Okay, also Kopfkino. Nichts würde mich glücklicher machen, als festzustellen, dass mein Mann das WC wieder nicht getroffen hat. Warum? Weil das würde bedeuten, sie hätte ihn noch. Und das ist das, wo sie in dem Moment am meisten gelitten hat. Wir können dem wie vorschaffen oder wir können dem wie schon jetzt begegnen, indem wir einfach mal überlegen, was würde passieren, wenn der eine oder der andere Mensch nicht mehr in unserem Leben wäre. Und vielleicht würde dann die Umfrage auch anders rauskommen. In einer Umfrage aus dem Jahr 2013 gaben 46% der Mütter an, dass ihre Ehemänner sie mehr gestresst haben als ihre Kinder. Ich darf das sagen, ich bin Ehemann. In einer Umfrage aus dem Jahr 2013 gaben 46% der Mütter an, dass ihre Ehemänner sie mehr gestresst haben als ihre Kinder. Okay, ich nehme das an. Aber ich fordere euch, Frauen, raus. Studiert mal einen Tag ohne die stressigen Ehemänner. Also im Grund, ihr Ehemänner, studiert mal einen Tag ohne die stressige Ehefrau. Also das ist ja klar. Dankbarkeit lernen. Ich habe dort ein Fragezeichen gemacht. Weil ich merke, auch schon in dem Text von Elia, Dankbarkeit lernen. das ist begrenzt, vor allem in Situationen, wo es ein ganz Herd annimmt. Die Witwe, das Einzige, was sie wirklich noch von ihrer Kernfamilie gehabt hat, ist der Sohn, und der wird ihr auch noch genommen. Da kannst du so einen Trick probieren, da kannst du überlegen, ja, an was habe ich mich eigentlich schon mega gewöhnt und was ist jetzt gleich noch schön da am Leben? Oder du kannst überlegen, eben, wie ist das jetzt auch ohne Sohn noch toll zu sein und so. Aber schlussendlich ist das, was sie dort in dieser Situation merkt, ist, Gott ist da und er trägt durch. Und das merkt sie ab dem, wie der Bub wieder aufersteht. Und das ist das, was wir mitnehmen können. Jesus Christus ist vom Tod auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist nicht weggeblieben, sondern er ist als der Lebendige unter uns. Und das gilt in jeder Situation, egal ob wir jetzt dankbar sein können und ob wir jetzt rausrennen und sagen, oh, ich habe 10 Gründe mehr gefunden in dem Gottesdienst, wo ich dankbar sein kann. Oder ob wir rausgehen und sagen, mir fällt es gleich mega schwer, an dem Tag heute dankbar zu sein. Jesus Christus ist da und deswegen ist nicht das erste Ziel im Leben, dankbar zu werden, auch wenn das gut ist und auch wenn das für Beziehung grundsätzlich etwas Positives ist, sondern das erste Ziel ist, dass wir bei Jesus bleiben. Und dass wir immer noch wissen, dass seine Gnade so viel grösser ist als all das, was wir können und sollen tun. Ich bete und dann singen wir ein Lied miteinander. Du bist mächtig. Hey Christus, ich merke immer wieder, wie ich versucht bin, irgendwelche Tricks anzuwenden, dass es dann hinterher gut kommt. Und auch im Bereich von der Dankbarkeit können wir sagen, ja, musst nur das machen oder musst nur Sepp tun. Aber im Grunde geht es doch darum, deine Gnade immer mehr kennenzulernen. Deine Gnade, die uns schlussendlich dankbar macht. Und deswegen möchte ich dir jetzt ganz besonders danken für die Gnade. Die Gnade, die mir gilt in diesen Zeiten, wo ich schwer herausgefordert bin. Aber auch in diesen Zeiten, wo ich wie genug Grund habe, um einfach drauf los zu danken. Und ich danke dir vor allem, Herr Jesus, dass deine Gnade so viel größer ist als meine aktuelle Situation. Und ich danke dir, dass wir am Kreuz und in der Auferstehung gesehen, dass deine Gnade darf hoffnungsvoll machen und dankbar. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, begegne du uns als der auferstandene Herr und da du uns gesehen, dass du es gut lässt rauskommen, so wie das die Witwe auch gesehen hat. Amen.